Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Ist es eigentlich rechtens, dass Kinder vom Land für den Schulbus in einem Bundesland bezahlen müssen und in einem anderen nicht? Diese Frage hat heute Verwaltungsrichter in Mannheim beschäftigt. Zu welchem Urteil sie gekommen sind, berichten wir hier gleich. Wir schauen auch nach Bonn, wo ab heute beraten wird, welche Universitäten diesmal bei der Exzellenzstrategie gewonnen haben, wer die begehrten Fördergelder von Bund und Ländern für die Spitzenforschung bekommen soll. Und damit hallo zu Campus und Karriere. Am Mikrofon ist Kate Malaike. Bildungsföderalismus ist für viele ein hohes Gut. Die Vielfalt und die Freiheit und das Recht der Gestaltung ist vor allem den Ländern wichtig. Doch bisweilen treibt der Bildungsföderalismus auch seltsame Blüten. Für eine Familie aus Tübingen ist es zum Beispiel nicht akzeptabel, dass man in Baden-Württemberg für die Schulbeförderung durchaus bis zu 240 Euro und mehr im Monat bezahlen muss, während in anderen Bundesländern der Schulbus häufig gar nichts oder deutlich weniger kostet. Die Familie hat geklagt, unterstützt von der Initiative Eltern für Elternrechte. Und heute war der Fall vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. Thomas Wagner hat den Fall für uns beobachtet. Das Urteil ist gefallen. Herr Wagner, wie haben die Richter denn entschieden?
Ja, die Richter haben entschieden, dass es keinen Rechtsanspruch gibt auf volle Erstattung der Schülerbeförderungskosten in Baden-Württemberg. Sie sagten, weder im Grundgesetz noch in der Landesverfassung Baden-Württemberg ist darauf ein Hinweis zu sehen. Und sie hätten das Ganze eben unter rechtlichen Gesichtspunkten und nicht zum Beispiel unter familienpolitischen Gesichtspunkten zu beurteilen. Das aber ist die Krux, denn eigentlich haben sich die Eltern zweier Töchter, die da diesen Prozess geführt haben, auf die Bildungsgerechtigkeit berufen. Und man muss sich vielleicht diesen Fall mal ein bisschen vor Augen führen. Ging es darum, dass die Familie, um die es geht, in der Landgemeinde Waltenbuch gewohnt hat. Das liegt im Landkreis Böblingen. Und die Schule, in die die beiden Töchter gegangen sind, die lag aber im Nachbarkreis Tübingen. Und so mussten sie dann ziemlich lange Strecken mit dem Schulbus unternehmen. Und das hat dann pro Tochter über 117 Euro pro Monat gekostet. Und das ist natürlich schon für eine Familie, die ja noch mehr Kinder hat in dem Fall, ein ganz schön dicker Batzen. Und dann waren die Töchter auch noch besonders begabt. Und Stefan Ertle von der Initiative Eltern für Eltern, der hat diesen Fall vor der Verhandlung noch mal geschildert.
Die Kinder können nicht mehr auf die Schule gehen, die die Eltern für sie aussuchen und die der Begabung entspricht. In dem Fall handelt es sich um ein Gymnasium mit Sportausrichtung. Da wird dann gesagt, das ist nicht die nächstgelegene Schule. Aber natürlich ist es die nächstgelegene Schule, nämlich die nächstgelegene Schule mit dieser Sportausrichtung. Das wäre so ähnlich, als wenn Sie sagen, man muss das nächstgelegene berufliche Gymnasium nutzen als Schüler. Und dann macht man eben nicht Technik, sondern Haushaltswirtschaft.
Ja, aber das ist ein sehr spezieller Fall. Nur gibt es allgemeinere Fälle eben auch, wo die Eltern von den hohen Schülerbeförderungskosten gedrückt werden. Die Initiative Eltern für Eltern, die hat immerhin nach eigenen Angaben 25.000 Unterstützer in Baden-Württemberg.
Gibt es denn vom Land keine Zuschüsse für die Schülerbeförderung?
Das ist ja gerade das Ding. Natürlich gibt es die Zuschüsse und zwar erklecklich 200 Millionen Euro pro Jahr. Aber die fließen eben nicht direkt zu den Eltern, sondern die fließen zu den Landkreisen. Und spätestens jetzt wird es kompliziert. Die fließen nämlich in den allgemeinen Haushalt dieser Landkreise hinein. Und die Landkreise finanzieren aus diesen allgemeinen Haushalten wieder die Schülerbeförderung. Und da gab es auch vor Gericht eine Riesenrechnerei. Also die Elternvertreter sagen, insgesamt liegen die Kosten der Schülerbeförderung bei 270 Millionen Euro, aber sie selber zahlen, wenn man alle Fahrkarten zusammennimmt, ja allein schon 200 Millionen. Das wären dann insgesamt 400 Millionen, die da zur Verfügung stehen. Bleiben 130 Millionen, die Landkreise, so der Vorwurf, für alles Mögliche verwenden. Zum Beispiel für Bau von Schwimmbädern oder Sanierung von Gebäuden und eben nicht für den ursprünglichen Zweck für die Schülerbeförderung. Der baden-württembergische Landkreistag hat das wiederum zurückgewiesen und hat gesagt, eigentlich bräuchten sie noch viel mehr Geld vom Land, um die Schülerbeförderung abzudecken und die Eltern zu entlasten. Ja, und um diese Frage, wer da welche Millionen wohin steckt, da dieser Streit ist immer noch im Gange und der ist auch sehr schwer aufzudröseln, weil es da um Etatfragen jedes einzelnen Landkreises geht und das ist nach wie vor ungeklärt.
Sie haben das ja eingangs gesagt, die Eltern berufen sich bei der Klage darauf, dass es eben um Bildungsungerechtigkeit geht. Stellt sich die Frage, wie handhaben das andere Bundesländer?
Ja, deutlich besser, sagen die Elternvertreter. Beispiel Bayern, da ist die Schülerbeförderung für die ersten 10 Klassen eigentlich kostenfrei. Und das ist natürlich schon was ganz anderes. Und ähnlich verfahren auch andere Bundesländer, sagt Stefan Ertle von der Initiative.
Man merkt jetzt gerade auch unter dem Druck des Klimawandels, dass sehr viele Bundesländer versuchen, hier eine neue Lösung zu finden. Bayern macht es vorbildlich, Rheinland-Pfalz macht es vorbildlich, in Hessen ist es vorbildlich. Dort hat man jetzt das Wiener Modell eingeführt. Das ist 1 Euro pro Tag. Damit kann man in Hessen, in ganz Hessen zu jeder Zeit, kann man überall hinfahren, wo man möchte.
Ja, und diese Ungerechtigkeit ist für diese Initiative unakzeptabel. Sie wird deshalb weitere Instanzen möglicherweise anrufen, auch juristische. Aber sie wird vor allem vor dem Sozialausschuss der UNO vorstellig werden, der eigentlich, und da hat Deutschland auch mit unterschrieben, eine Vereinbarung hat, wo die Bildungsgerechtigkeit eigentlich festgeschrieben wird. Und die Bildungsgerechtigkeit, das heißt auch, die darf nicht von dem Einkommen der Eltern abhängen. Und das betreffe ebenso, sagt es die Elterninitiative, auch die Schülerbeförderung.
Kurze Frage noch zum Schluss. Jetzt ist ja heute in Mannheim das Urteil gefallen. Ist damit das letzte Wort gesprochen oder geht es da jetzt weiter im Streit?
Die Anwälte der Elterninitiative überprüfen das sehr sorgfältig, aber ein Ergebnis, eine Entscheidung über weitere Instanzen, die liegt noch nicht vor.
Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat heute die Klage von Eltern abgewiesen, die in hohen Schulbusgeldern eine Bildungsungerechtigkeit sehen. Thomas Wagner, vielen Dank für diese Informationen. Ja, und in Sachen Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem hat sich heute auch die UNESCO-Kommission zu Wort gemeldet und ein umfassendes Programm zur Förderung von inklusiver Bildung in Deutschland gefordert. In einem Papier fordern die Inklusionsexperten die Kooperationsmöglichkeiten zwischen Bund und Ländern für den Aufbau eines inklusiven Bildungssystems besser zu nutzen und Bildungsbudgets in den Kommunen zu bündeln. Übergänge müssten besser gestaltet werden, hieß es, und es müsse ein Recht auf Ausbildung geben. Diese Woche herrscht an einigen Universitäten in Hochschuldeutschland nochmal besondere Spannung nach der Klausurphase. Eher gesagt wohl Spannung in den Pressestellen und Rektoraten und Präsidien, denn ab heute geht der Wettbewerb von Bund und Ländern für die Spitzenforschung, die sogenannte Exzellenzstrategie, auf die Zielgerade. Die Experten beraten in Bonn über die Gewinner und geben sie am Freitagnachmittag bekannt. Frank Eichmann über einen Wettbewerb, der nicht nur die Wissenschaft fordert, sondern auch die Politik.
Bildung ist Ländersache, aber wenn es um Spitzenforschung geht, dann sollten sich der Bund und die Länder zusammenraufen und gemeinsam fördern. Einfache Idee, zähe Verhandlungen, und als die Exzellenzinitiative endlich verkündet werden konnte, war das Chefsache. Ziemlich genau 14 Jahre ist es her, der Bundeskanzler hieß Gerhard Schröder und der freute sich, jetzt sei
der Weg frei für Leuchttürme in der Wissenschaft und vernünftig gefördert werden und auch international ausstrahlen.
Aus der Exzellenzinitiative wurde nach intensiver Überprüfung vor 3 Jahren die Exzellenzstrategie. Aus 3 wurden 2 Teile, die sogenannten Förderrichtlinien, aber geblieben, sprich bislang noch nicht eingelöst, der eigentliche Anspruch. Bundesbildungsministerin Karliczek.
Wir wollen forschungs- und entwicklungstechnisch wieder an die Spitze kommen. Wir haben lange Jahre erlebt, dass die Forscher gerne ins Ausland gegangen sind. Wir wollen, wenn wir unseren Wohlstand halten wollen, brauchen wir die Innovation und auch Spitzenforschung in Deutschland.
Dafür sollen jährlich 148 Millionen Euro an Exzellenzuniversitäten fließen. 3/4 zahlt der Bund, den Rest das Bundesland, in dem jeweils gefördert wird. Ausgangspunkt sind sogenannte Exzellenzcluster. Das sind international wettbewerbsfähige Forschungsfelder, projektbezogen, für 7 Jahre gefördert, bearbeitet von Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen. Insgesamt 57 dieser Exzellenzcluster werden seit Januar gefördert. Der zweite Schritt heißt nun, eine Uni muss wenigstens 2 solcher Exzellenzcluster nachweisen können, oder Unis schließen sich zusammen zum sogenannten Universitätsverbund, um den Titel Exzellenzuniversität erhalten zu können. Derzeit sind noch 19 Bewerber im Rennen, aber nur 11 werden den Titel Exzellenzuniversität künftig tragen. Und darum geht ab heute der Blick nach Bonn. Dort sitzt die sogenannte Exzellenzkommission, ein Expertengremium mit 39 Fachleuten plus den für Bildung zuständigen Ministern von Bund und Ländern. Die Bewerberunis wurden überprüft, besucht, jetzt fehlt noch das abschließende Votum. Auch wenn ein Kritikpunkt heißt, dass die Fördersumme verglichen mit den Mitteln international renommierter Forschungseinrichtungen eher bescheiden ausfalle. Was also kann sich eine Uni dafür kaufen, den Titel Exzellenzuniversität zu erhalten? Die Bundesbildungsministerin.
Zum einen wird sie natürlich attraktiv für ihre Studenten, für ihre Forscher, für ihre Professoren und wird dadurch natürlich als Leuchtturm auch sichtbar im internationalen Vergleich.
Welche 11 Universitäten oder Verbünde sich durchsetzen konnten, wird ab heute in Bonn beraten und dann endlich verkündet. Am Freitag ab 16 Uhr.
Ja, und wir werden hier im Deutschlandfunk auch in Campus und Karriere natürlich im Laufe der Woche an den Entwicklungen dranbleiben. Schon mal zum Vormerken, am Samstag dreht sich unsere Sendung dann ab 14.05 Uhr ganz um die Exzellenzstrategie und die Förderung der Spitzenforschung in Deutschland. Unter den vielen Menschen, die in den letzten Jahren aus ihren Heimatländern nach Deutschland gekommen sind, geflüchtet sind vor Krieg und Verfolgung, sind auch viele Wissenschaftler. Und finanziert vom Auswärtigen Amt bekommen seit 2016 einige von ihnen im Rahmen der Philipp-Schwarz-Initiative ein Stipendium. Nur, das ist keine Dauerförderung. Wie geht's dann aber weiter für diese Forscherinnen und Forscher? Manfred Götzke hat den promovierten syrischen Archäologen Tarek Ahmad getroffen, in dessen Büro an der FU in Berlin.
Tarek Ahmad zoomt im Netz auf die Tempelanlage von Palmyra, eine Ruinenstadt im Osten Syriens, beziehungsweise auf das, was noch davon übrig ist.
Ich kann Ihnen hier bei Google Earth Palmyra zeigen.
Seit einigen Jahren arbeitet der syrische Wissenschaftler fast nur noch mit Satellitendaten aus dem Netz, zwangsläufig. Denn direkt vor Ort kann der Archäologe nicht mehr an seinem Forschungsgegenstand arbeiten.
Wir haben Ausgrabungsberichte und manchmal bekommen wir aktuelle Fotos und Informationen von Aktivisten, die noch vor Ort sind. Ja, und dann habe ich noch meine Bücher.
Hier an der Freien Universität in Berlin arbeitet Ahmad an einem Projekt über die Bedeutung des kulturellen Erbes Syriens für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in seiner Heimat. Das geht auch an seinem neuen Arbeitsplatz im FU-Hauptgebäude in Dahlem.
In der syrischen Geschichte hatte jeder neue Diktator sein eigenes, stereotypes Narrativ unseres kulturellen Erbes durchgesetzt und das alte zerstört. Auch das führte immer wieder zu Konflikten in Syrien.
Ahmad kann sich voll auf sein Forschungsprojekt konzentrieren. Lehrverpflichtungen hat er zurzeit nicht.
Es geht mir um eine neue Interpretation unseres kulturellen Erbes. Darum, die gemeinsame Identität der unterschiedlichen religiösen und ethnischen Gruppen in Syrien zu stärken.
2015 ist der Wissenschaftler vor dem Krieg und dem Regime geflohen, nachdem in einem benachbarten Unigebäude in Damaskus eine Bombe eingeschlagen war.
Das war, während ich eine Vorlesung hielt. 6 meiner Studenten tot. In dem Moment, als ich das Blut gesehen habe, die toten Studenten, diese Katastrophe, da habe ich mir gesagt, es reicht.
Ein paar Monate später war Ahmad in Berlin. Über seinen Weg hierhin möchte er auch heute nicht sprechen. Hier knüpfte er schnell Kontakte zu Archäologiekollegen an der FU und erfuhr vom Philipp-Schwarz-Stipendium.
Ich brauchte aber noch einen Professor, der mich für das Programm vorschlägt. Und was dann passiert ist, ist ein wahrer Fall von Solidarität, finde ich. Ein Heidelberger Archäologieprofessor, der mich noch nie gesehen hatte, hörte von meinem Fall. Er hat mich für das Programm vorgeschlagen und mich an seine Uni geholt. Und so hat das geklappt.
Als Ahmad Anfang 2016 in das Programm aufgenommen wurde, waren die meisten Stipendiaten Syrer, erzählt der 38-Jährige.
Für mich war das Stipendium eine enorme Hilfe, um hier an meiner ersten Monographie zu arbeiten, um publizieren zu können. Ja, und auch, um hier im deutschen Wissenschaftssystem wettbewerbsfähig zu werden.
Denn als Wissenschaftler in Deutschland auch finanziell klarzukommen, das sei deutlich schwieriger als in seiner Heimat. Aber auch als in Italien, wo Ahmad noch vor dem Krieg promoviert hat.
Die deutsche Wissenschaft ist sehr wettbewerbsorientiert. Und für einen Forscher, der nicht aus Europa kommt, ist die Chance, auch nur eine befristete Stelle zu bekommen, sehr gering. Vermutlich werden wir nie die gleichen Möglichkeiten haben wie normale deutsche Nachwuchswissenschaftler.
Seine aktuelle Stelle in Berlin läuft wieder über ein Stipendium, wieder für 2 Jahre. Diesmal ist es die Einstein-Stiftung, die ihn fördert. Was danach kommt, weiß er noch nicht so genau.
Wir Syrer sind wie Nomaden hier in der Wissenschaft. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Wir ziehen umher auf der Suche nach der nächsten temporären Stelle. Dabei würde ich gerne hierbleiben.
Denn Ahmad fühlt sich ganz wohl an der FU. Er ist gut vernetzt, hat Freunde gefunden. Außerdem ist der 38-Jährige gerade Vater geworden. Wieder weiterziehen, wenn es geht, lieber nicht.
As you see here, the temple.
Überall in Ahmads Büro hängen Fotos der Ausgrabungsstätten, an denen er schon geforscht hat. Aleppo, Damaskus, die Tempelanlage von Palmyra.
Die Tempel da sind längst zerstört durch den IS. Die Menschen sind vertrieben worden. Ich kann nicht beschreiben, wie sehr mich das schmerzt.
Natürlich würde der Archäologe lieber heute als morgen zurück in seine Heimat, um dort forschen und mit seiner jungen Familie leben zu können. Doch solange Assad an der Macht sei, könne er nicht zurück.
Wenn das Regime weg ist, werde ich unter den Ersten sein, die wieder zurückkehren. Aber in der näheren Zukunft sehe ich da keine Chance. Leider.
Campus und Karriere. International.
Grenzgänger für den Beruf sind besonders unter jungen Leuten noch recht selten. In der Großregion Saarland, Rheinland-Pfalz und Frankreich sollen deshalb jetzt Berufspraktika diese Bereitschaft erhöhen, auch mal bei den Nachbarn zu schnuppern. Christian Ignazi hat eine Praktikantin aus dem Saarland ins französische Metz begleitet.
Bonjour. Je peux aider?
No. No? Ça va? Okay.
Dienstagmorgen in der Fußgängerzone im nordfranzösischen Metz. In dem Geschenkeladen Nature et Découverte fragt Tina Graf, ob sie helfen kann. Die 18-jährige Fachabiturientin ist nach einer Woche im Betrieb noch etwas schüchtern. Für die junge Saarländerin, die derzeit ein 3-wöchiges Praktikum macht, ist es nicht immer einfach, Worte für die Waren zu finden. Das ist auch dem stellvertretenden Store-Manager Joan Bernard bewusst. Das ist komplett normal, aber wir sind darauf eingestellt. Wir geben ihr dann eben andere Aufgaben. Zu tun gibt es genug, erzählt Tina.
Ich schaue mir in der Kasse zu, ich packe Geschenke ein für die Kunden und sonst gucke ich mal nach den Produkten, ob die aufgefüllt sind. So helfe so hier und da kleine Kleinigkeiten und sonst versuche ich mit Kunden zu sprechen. Schwierig.
Immerhin, Französisch verstehen klappt bei Tina schon sehr gut. Schließlich ist ihre Mutter Französin. Damit ist sie eine Ausnahme, denn für ein Praktikum im Ausland interessieren sich auch Jugendliche, die sehr wenig Französischkenntnisse haben. Bei Tina ist es leicht, ihr auch kompliziertere Aufgaben zu geben, wie die Dekoration des Schaufensters. Seit 2 Jahren gibt es für Deutsche und Franzosen die Möglichkeit, im jeweils anderen Land ein Praktikum zu absolvieren. Tina Graf ist eine von 23 Praktikantinnen, die in diesem Jahr den Weg vom Saarland oder der Westpfalz über die Grenze gehen. Umgekehrt sind es 86. Das liegt vor allem daran, dass die Praktikumsorganisation für die Franzosen einfacher ist. Für sie sind Praktika obligatorisch, wenn sie ein BAC Pro, also das Fachabitur, machen. Bei den Deutschen muss der Ausbildungsbetrieb erst seine Genehmigung erteilen. Praktika kann man in den unterschiedlichsten Sparten absolvieren, erklärt Alexandra Schwarz von der Fachstelle für grenzüberschreitende Ausbildung.
Es kommt immer auf den Ausbildungsgang an, den der Jugendliche gerade macht. Wenn er zum Beispiel in Frankreich ein BAC Pro Elec macht, dann suchen wir natürlich einen Praktikumsbetrieb in der Elektrobranche. Wir haben zum Beispiel junge Leute, die ein BAC Pro Patisserie machen, die möchten dann ein Praktikum im Hotel machen. Also wir gehen auf die Wünsche und auch die Erfordernisse des Praktikums ein.
25 Unternehmen aus Lothringen und 84 aus Deutschland bieten in diesem Jahr ein 2- bis 8-wöchiges Reinschnuppern in den Beruf an. Einige freuen sich wegen eines Bewerbermangels im eigenen Land auf potenzielle spätere Arbeitskräfte aus dem Ausland. Andere sind generell deutsch-französisch aufgestellt. Store-Manager Joan Bernard erläutert, weshalb er mit dem Geschenkeladen mitmacht.
Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a des clients allemands, vu qu'on est proche de la frontière.
Wir haben uns für eine deutsche Praktikantin entschieden, weil wir deutsche Kunden haben, da wir in der Nähe der Grenze sind. Sie kann uns helfen, indem sie ihre deutsche oder bilinguale Seite einbringt, wenn wir Schwierigkeiten mit unseren Kunden haben. Die Praktikanten wiederum erhoffen sich neben besseren Sprachkenntnissen auch Vorteile bei späteren Bewerbungen und einen breiteren kulturellen Horizont. Die 35-Stunden-Woche in Frankreich ist für viele neu, ebenso wie der Umgang mit Kunden und mit Kollegen, die man mit Küsschen begrüßt oder die Bezahlung mit dem Scheck. Von solchen Erfahrungen profitiert das Projekt, das von Jahr zu Jahr besser angenommen wird. Bis 2021 ist die Finanzierung gesichert. Die Fachstelle für grenzüberschreitende Ausbildung erhält als Interreg-Projekt Unterstützung durch die EU. Alexandra Schwarz.
Dank der Förderung durch das Interreg-Projekt und auch durch die Wirtschaftsministerien im Saarland und in Rheinland-Pfalz ist es also auch möglich, die Kosten für die Unterkunft und auch für die Fahrt und Verpflegung während des Praktikums zu übernehmen.
Die Praktikanten leben in Gastfamilien, Appartements oder kleinen Pensionen. Tina hat sich eine Gastfamilie gewünscht, denn das hilft ihr zusätzlich Französisch zu üben und Kontakte zu knüpfen. Langweilig wird es ihr in Metz nicht.
Heute zum Beispiel gehe ich mit meiner Gastschwester noch ein bisschen in die Stadt, dann lerne ich auch ein paar Freunde von ihr kennen, so vielleicht das Französische ein bisschen. Und sonst unternehme ich viel mit der Familie, die zeigen mir Shoppingcenter, wir waren auch schon in Luxemburg, ja.
Eine Kunstoase für Migranten in Gefahr und Geschichten, die durch den Magen gehen. Das sind gleich zwei Themen, die die Kollegen in Corso Kunst und Pop beschäftigen. Campus und Karriere gibt's morgen wieder hier im Radio ab 14.35 Uhr. Und im Internet gibt's uns ja sowieso rund um die Uhr auf deutschlandfunk.de/campus. Ich sag danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Kate Malaike.